Typisch Berlin, aber was ist eigentlich typisch Berlin? Wie wählt Berlin? Hat Berlin typisch gewählt? Da gibt's ja den Osten und den Westen und es gibt seit neuestem auch die AfD. Was ist das nun für ein Signal für Berlin und auch für die Bundespolitik? Das frage ich Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur von der Tageszeitung Neues Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Hat Sie das umgehauen, das Wahlergebnis, oder haben Sie Ähnliches erwartet?
Nein, umgehauen hat mich das Wahlergebnis überhaupt nicht. Und dafür gibt es ein paar Gründe. Es gibt eigentlich kein eindeutiges, einheitliches, irgendwie über alles strahlende Wahlergebnis hinweg. Wir haben ganz viele Wahlergebnisse in Berlin gestern Abend gesehen. Es ist klar, einer ist, in Berlin kannst du als Schrumpfpartei den regierenden Bürgermeister stellen. Die SPD ist auf 21,6% eingedampft worden und feiert sich als stärkste Partei. Das ist auch schon ein bisschen Berlin. Wir haben eine sehr, sehr geteilte Stadt. Wenn man sich die Karte der Wahlergebnisse anguckt, welche Parteien in den einzelnen Stimmbezirken und Wahlkreisen gewonnen hat, dann sieht Berlin ja ganz merkwürdig aus. Aber es ist auch typisch für die Stadt.
Geteilt, könnte man sagen.
Ja, geteilt, aber auch nicht nur in Ost und West. Wir haben den Westen und den Norden. Da gewinnt die CDU immer noch die Wahlkreise. Da gibt's ein Klientel bürgerlicher Wählerinnen und Wähler, die sind konservativ orientiert. Das ist das alte Berlin, das ist Diebken-Geist, der lebt da noch fort. Wir haben eine Stadtmitte, die ist grün. Mit einigen Linksparteisprengseln hätte man auch nicht gedacht, dass die insgesamt 12 Direktmandate holen. Und wir haben eben, das muss man auch dazu sagen, und das ist eigentlich ein schlechtes Ergebnis für eine Stadt, die sehr viel immer über Weltoffenheit redet, wo ja so ein bisschen auch hinter den eigentlichen Politikerreden verloren geht, dass wir natürlich auch soziale Auseinandersetzungen auch schieflagen und auch eine sehr disparate Bevölkerung haben. Wir haben halt im Osten 5 Wahlkreise, in denen die AfD und damit eine Rechtspartei gewonnen hat, die hier mit offen rechtsradikalen Kandidaten zur Wahl angetreten ist. Da muss man auch klar sagen, wer für sich in Anspruch nimmt, solche Leute als Protestpartei zu wählen, der hat einfach den Schuss nicht gehört. Man darf Rechtsradikale nicht wählen, selbst wenn man was gegen die etablierten Parteien hat. Aber um das auch noch zu sagen, in Sachsen-Anhalt hatten die fast 25%, in Mecklenburg-Vorpommern hatte die AfD 20%, in Berlin hat sie nicht mal 15%. Vielleicht müssen wir uns auch angewöhnen, auch mal darauf hinzuweisen, dass auch die AfD nicht immer nur durch die Decke geht, denn wenn man sie stark redet, wird sie auch stark gewählt. Und ich glaube, in Berlin hat schon gezeigt, dass insgesamt eine eher urbane, akademische, bunte, auch migrantische Stadt eigentlich dafür sorgen kann, dass eine Rechtspartei dann mit unter 15% ja immerhin auch nicht ihre eigenen Ziele erreicht hat.
Dann stehen ja die Zeichen auf Rot-Rot-Grün. Ist das ausgemacht oder gibt es da noch andere Optionen?
Nee, ich glaube, ausgemacht ist in Berlin gar nichts. Wir haben, das ist auch eine Besonderheit vielleicht der Stadt. Ich glaube, noch nie so viele abgebrochene Koalitionsgespräche habt wie in Berlin. Ich erinnere nur an den Versuch, Rot-Grün zu machen nach den letzten Wahlen. Es ist an der A100 gescheitert. Es ist ein irrsinniger Versuch, hier die innerstädtische Autobahn noch bis in die östlichen Kieze hinein zu verlängern. Stößt auf viel Widerstand, gibt eine breite Protestbewegung. Die Grünen sind klar dagegen. Die SPD ist hier in Berlin eine Betonpartei und will damit man auch die Linkspartei ist keine A100-Freundin. Da muss man mal sehen, wie in solchen Fragestellungen dann Kompromisse gefunden werden können. Aber klar ist, es gibt nur mögliche Dreierkonstellationen oder eine Minderheitsregierung. Über das Modell Minderheitsregierung wird auch in Berlin nicht nachgedacht, was ich ein bisschen schade finde, weil es dazu führen würde, dass man, glaube ich, doch stärker Politik in so einem Parlament auch an den unmittelbaren politischen Inhalten ausrichtet. Da muss man sich dann eben für seine Gesetzesvorhaben die entsprechenden Mehrheiten zusammensuchen. Das kann auch demokratiepolitisch eine Auffrischung sein. Aber wie gesagt, es gibt nur Dreierkonstellationen angesichts der neuen Zusammensetzung des Parlaments. Da gibt es noch so seltsame Varianten, SPD, CDU mit den Grünen, da haben die Grünen aber gestern am Wahlabend schon gesagt, das machen sie natürlich nicht. Sie wollen nicht die alte, gescheiterte Große Koalition da irgendwie als Krückstock in die Zukunft weiterleiten. Insofern gehe ich davon aus, dass jetzt intensiv über Rot-Rot-Grün gesprochen wird. Aber eine ausgemachte Sache ist es nicht. Es gibt zwei Dinge, die ich glaube, muss man berücksichtigen. Das eine ist, das ganze Ding steht unter einem erheblichen bundespolitischen Aufmerksamkeitsdruck natürlich. Und ich will Herrn Müller, dem regierenden Bürgermeister, oder man muss vielleicht sagen, dem Bürgermeisterchen nicht zu nahe treten. Aber natürlich ist er auch nicht ganz frei in seinen Entscheidungen, denn es wird sehr, sehr viel unter der Maßgabe Bundestagswahl 2017 gedacht und auch entschieden und im Übrigen nicht nur bei der SPD und wir haben heute den Konvent der Sozialdemokraten und wegen des Freihandelsabkommens CETA noch, wenn Gabriel dort einen Schuss vom Bug bekommt, dann mögen sich die Fragestellungen da auch nochmal anders ergeben. Das ist das eine, also eine starke bundespolitische Überformung dieser Debatte. Und das zweite ist, Rot-Rot-Grün hat unglaublich hohe Erwartungen geweckt. Dass wir eine hohe Wahlbeteiligung hier haben, die deutlich gewachsen ist gegenüber den letzten Abgeordnetenhauswahlen, liegt ja nicht nur daran, dass die AfD so viele Wähler an die Urnen lockt. Das ist auch ein Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass viele, gerade jüngere, gerade solidarisch, ökologisch, antirassistisch orientierte Leute gesagt haben, ja verdammt nochmal, da muss ich jetzt mal am Sonntag auch mal hingehen ins Wahllokal und nicht die letzte Partynacht noch ausschlafen, weil es um etwas geht. Und die Leute haben eine Erwartung und diese Erwartung ist vielfältig, weil sie, da geht es um soziale Gerechtigkeit, da geht es um Mietenpolitik, da geht es um die Frage, wie man eine Zivilgesellschaft überhaupt an sowas wie einer Landesregierung beteiligen kann. Da wird immer viel geredet, da sagen immer alle, wir wollen die Menschen hören, wir wollen Teilhabe. Aber dann müsste jetzt Rot-Rot-Grün, und das wäre im Prinzip auch die eigentliche Herausforderung, dann Politik wirklich auch mal anders machen. Und dazu müssten sich vor allen Dingen die Sozialdemokraten ändern. Die sind hier in Berlin vermachtet. Das ist altes Filz zum Teil noch. Kurz vor der Wahl ist rausgekommen, dass ein SPD-geführter Stadtentwicklungssenat die landeseigenen Wohnungsgesellschaften dazu bringen wollte, kritische Anfragen von Journalisten nicht zu beantworten und die bis nach der Wahl zu vertrösten. Das ist eben auch Berlin, um mal in diesem Sound zu bleiben. Und das müsste sich gravierend ändern. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man auch mutig mal neue Wege geht. Zum Beispiel Wohlfahrtsausschüsse in den Stadtteilen einrichtet, wo die Leute eben nicht nur parteipolitisch denken, sondern wo die Nachbarinnen, wo die Gewerbetreibenden, wo die Leute, die dort wohnen und zur Arbeit gehen, über ihre eigenen Dinge mal selber mitentscheiden können. Es gab Versuche, sogenannte Beteiligungshaushalte auf Bezirksebene schon in Berlin. Das ist gar nicht so schlecht angekommen. Das muss verstärkt werden, weil wenn Berlin Berlin bleiben will, dann kann, glaube ich, die Stadt nur dadurch profitieren, dass sie auch politisch jetzt mal wirklich was anderes macht. Und auch wenn es alles schwierig ist und ich bin gar nicht so euphorisch, weil Rot-Rot-Grün hört sich immer gut an, ist aber am Ende ja auch eine ganz knifflige Sache, wie man in Thüringen sieht. Aber wenn man in Berlin schon von Voraussetzungen sprechen kann, dann haben wir die jetzt hier und ich hoffe, dass die Beteiligten die auch annehmen.
Die Themen, die Sie angesprochen haben, die schienen mehr überlagert zu sein von dem Thema Flüchtlinge. Hat das den Wahlkampf tatsächlich dominiert in so eine Fakten? 10% Arbeitslosigkeit, weniger Schuldenabbau und so weiter, das war dann auch kein Thema. War das bestimmte Thema im Wahlkampf tatsächlich die Flüchtlinge?
Ich glaube, in so einer ganz schwierigen, eher doppelten Hinsicht. Natürlich ist in Berlin auch unter diesem bundespolitischen Diskurs Eindruck gewählt worden. Und wenn dann so eine rechtspopulistische Partei wie die CSU am Tag vor der Wahl so ein Ding raushaut, dass integrierte Geflüchtete, die in Integrationskursen sind, Fußball spielen und an Kirchenarbeit teilnehmen, Zitat, das Schlimmste sind, dann macht sowas auch in Berlin die Welle. Diese ganze Debatte, ob Merkels, wir schaffen das richtig ist, was man mit den Asylbewerbern macht, hat hier auch eine große Rolle gespielt. Allerdings hat in Berlin, und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, das auch in einer durchaus solidarisch-kritischen Perspektive eine Rolle gespielt. Wir hatten hier einen Riesenskandal. Der zuständige CDU-Senator hat es nicht hinbekommen, in so einer Stadt mit so vielen Möglichkeiten ein paar tausend Geflüchtete vor einem Jahr so unterzubringen, dass sie nicht in der Kälte fast Gesundheitsgefahren ausstehen mussten und so weiter. Das hat die Stadtgesellschaft schon ziemlich stark aufgeregt. Insofern spielte Asyl- und Flüchtlingsthema hier auch eine Rolle, aber eben auch in etwas anderer Perspektive, als man es von woanders her kennt. Und da muss man sagen, Berlin ist, das haben alle Umfragen gezeigt, schon deswegen auch wählen gegangen, weil es hier um zwei gravierende Dinge geht, nämlich die soziale Spaltung der Stadt, immer mehr Reiche, immer mehr Verdrängung, viele Leute, die schon auch Probleme haben. Und da geht es nicht nur um die klassischen Prekären, die schlecht ausgebildet in den Randlagen der urbanen Zentren wohnen, sondern da geht es darum, dass hier viele gut ausgebildete Leute aus der ganzen Welt in prekären Jobs, in diesen neuen digitalen Branchen und so weiter beschäftigt sind. Die wollen ja solidarische Arbeits- und Lebensverhältnisse bei gleichzeitig hohem eigenen Autonomie- und Freiheitsanspruch. Das spielt eine starke Rolle. Und weil eben soziale Spaltung ein Thema ist in so einer Stadt wie Berlin, wo die Mieten extrem schnell steigen, natürlich dann noch die Mieten- und Wohnungspolitik ein ganz wichtiges Thema gewesen. Ich glaube, dass deswegen auch die rot-rot-grünen Parteien, vor allen Dingen die Opposition bisher, nämlich Grüne und Linkspartei, ja ganz gut dastehen, weil die sich im Bereich soziale Politik und Mietenpolitik ja in der Opposition natürlich auch entsprechend etabliert haben. Also insofern glaube ich, die Erwartung oder die Debatte war gar nicht so sehr, wie sie vielleicht in anderen Bundesländern von dieser bundespolitischen Asyldiskussion überlagert war. In Berlin gab es schon eigenständige, eben typisch Berliner Themen.
In Ihrer Zeitung kann ich lesen und sehe ein schönes Bild einer Raupe. Anhänger von Rot-Rot-Grün wünschen sich, das Thüringer Modell würde schneller Schule machen, aber der Fortschritt ist manchmal so schnell wie eine Raupe. Das ist eben dann Realpolitik. Sie gehen davon aus, dass sich die Anhänger von Rot-Rot-Grün tatsächlich dieses Thüringer Modell wünschen, was immer das auch ist.
Ja, also wir haben Umfragen und da gibt es dann Nachrichtenagenturen, die machen Schlagzeilen drüber, wie Rot-Rot-Grün ist in der Hauptstadt unbeliebt, weil sie nur 44% der Wahlberechtigten als die beste Koalitionsmöglichkeit halten. Aber 44% sind eben die meisten. Also es gibt keine andere Koalition in der Hauptstadt, die von mehr Leuten gewollt wird. Und wenn fast die Hälfte der Bevölkerung für ein politisches Wechselmodell eintritt, dann müssen die Politiker auch ernsthaft darüber reden, wie man daraus was machen kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, natürlich hat Thüringen die ganze Debatte über die Frage, ob man Mitte-Links-Bündnisse machen kann und was am Ende dabei rauskommt, deutlich verändert. Und Bodo Ramelow wird auch in den kommenden, wie viel hat er noch, 3 Jahren, wahrscheinlich nicht den Sozialismus in Thüringen einführen. Das mag der eine bedauerlich finden und der andere beruhigend. Aber klar ist, es hat und es war auch durch die schwierigen Diskussion, die es ja in Thüringen in den letzten Wochen gegeben hat, Stichwort Sohnemann-Affäre und so weiter. Es gibt schon den Versuch, ein bisschen anders Politik zu machen. Es gibt den Versuch, diese sonst gern geübte Schaufensterrede von der Kooperation auf Augenhöhe ernst zu nehmen. Bodo Ramelow könnte natürlich öfter auch mal seine Richtlinienkompetenz als Ministerpräsident durchblicken lassen, aber nein, die versuchen dann eher schon so ein bisschen sich da zusammenzuraufen. Es hat eine lange Vorbereitung gegeben, die Koalitionen. Thüringen ist sehr stark auch auf politischer Vertrauensbasis entstanden und bei aller Kritik, die man haben kann, da laufen viele Sachen auch nicht richtig und manchmal wünscht man sich aus dem fernen Berlin auch, dass Rot-Rot-Grün in Thüringen ein bisschen schneller, ein bisschen offensiver vorangehen würde, was man natürlich immer leicht sagen kann, wenn man hier an so einem Schreibtisch sitzt, aber klar ist, es macht schon Unterschiede und ich glaube, dass die Leute das auch mitbekommen, auch bundesweit mitbekommen. Selbst wenn es Abschiebungen zum Beispiel gibt, in Thüringen gibt es halt weniger. Man versucht unter deutlicher Ausnutzung der entsprechenden Möglichkeiten eine solidarischere Politik zu machen. Dass auf Landesebene nicht so viel drin ist, wissen auch alle Leute. Und ich stelle mir dann aber die Frage, ob es nicht vielleicht doch eine Alternative wäre, etwas, was man versuchen könnte, ob man nicht gerade über die Länder, das war immer die Debatte, wenn es um Mitte-Links ging, dass man über die Länder versucht, auch die politischen Mehrheitsverhältnisse im Bund zu verändern. Und die Vorstellung, dass man in Sachsen-Anhalt eine andere Koalition hätte haben können, wenn das Wahlergebnis nicht so schlecht gewesen wäre, dass man in Mecklenburg-Vorpommern wenigstens über Rot-Rot hätte verhandeln können. Die SPD wollte das nicht, die will da lieber mit der CDU weiterschrumpfen. Wir bekommen jetzt in Berlin vielleicht Rot-Rot-Grün, wir haben Brandenburg, Thüringen. Also entsteht vielleicht dann auch irgendwann mal ein Widerlager gegenüber den anderen Mehrheitskonstellationen in der Bundespolitik, welches sich nicht nur durch die reine Addition von 3 Parteien ergibt, sondern die machen wirklich andere Politik. Das wäre der Anspruch. Ob sie diesen Anspruch erfüllen, wird man sehen. Aber klar, wir haben jetzt schon so gleich nach dem gestrigen Wahlabend eine riesengroße Debatte, die auf 2017 abzielt. Die CDU ist schon ganz aus dem Häuschen. Da wird schon rhetorisch in einer aggressiven Art und Weise Front gemacht. Da weiß man schon, die haben vielleicht auch ein bisschen Schiss davor, dass sie die Macht im Bund abgeben müssten. Wenn dann so Rufe kommen wie, wir müssen jetzt hier vor einer linken Republik uns alle fürchten, dann fragt man sich erstens, was die Kollegen von der Union dort am Morgen in ihren Tee machen. Denn was wir momentan erleben, sind rassistische Aufmärsche, ist eine starke Rechtspartei und ganz und gar keine jetzt so erstklassig sichtbare linke Mehrheit in diesem Land. Aber dass sie Angst haben davor, dass Rot-Rot-Grün eine Option im Bund wird, ist, glaube ich, real. Und ich verbinde damit auch einen eher parteipolitisch interessanten Gedanken. Sowohl CDU als auch SPD haben doch nur noch eine Chance, aus diesem Jammertal des 20%-Tums herauszukommen wieder, wenn sie sich deutlicher voneinander abgrenzen. Das Modell Große Koalition führt ja unter anderem dazu, dass die Rechtspartei AfD aufsteigt, weil natürlich der Eindruck immer stärker wird, die da oben sind eh alle gleich. Und wenn Politik wieder etwas wird, wo die Leute den Eindruck haben, es macht einen Unterschied, ob ich eine CDU-geführte Regierung habe, die ist nämlich konservativ, neoliberal oder eben eine Regierung, die von mir aus links oder sozialdemokratisch geführt ist, weil die macht den Unterschied in Richtung solidarische Verhältnisse, offene Gesellschaft, Ausgleich, soziale Sicherheit, Friedenspolitik, wenn das den Leuten wieder in einer ernsthaften Weise als Möglichkeit erscheint, dann verschwindet auch die AfD am Ende wieder. Und insofern ist die Frage Rot-Rot-Grün in Berlin immer auch eine Frage, ob wir Verhältnisse in diesem Land wollen, die nicht nach rechts abkippen. Deswegen große Verantwortung, auch die Berliner. Und ich wünsche, dass die Diskussion, die man darüber führen muss, offen, selbstkritisch und auch die Widersprüche, die es dabei gibt, nicht überdecken, übertünchend geführt werden. Und vor allen Dingen, die müssen die Berlinerinnen und Berliner mit daran beteiligen. Und da schauen wir jetzt mal, was da kommt.
Und mit diesen Wünschen verabschiede ich mich von Tom Strohschneider. Er ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und eine schöne Zeit in Berlin.
Herzlichen Dank, ebenso.
Tschüss. Tschüss.